Guten Tag und willkommen zu 7 Tage Deutschland. Am Mikrofon für Sie ist Detlef Frier. Blitzumfrage jetzt unter den Hörern von 7 Tage Deutschland. Was halten Sie von der Impf- und Corona-Politik der Merkel-Regierung?
Nicht mehr nachvollziehbar.
Ein Desaster.
Katastrophe.
Unausgegorenes Hickhack.
Einfach zum
Dumm, unfähig, bürgerverachtend.
Versagen? Verlogen, heuchlerisch und eine absolute Schande für Deutschland.
Katastrophal, sofort absetzen, Neuwahlen.
Die ist absolut sinnlos.
Einfach nur Chaos.
Chaos, das wäre fast noch schmeichelhaft als Bezeichnung für Merkels Corona- und Impfirrsinn. Das Verbotskarussell dreht sich munter weiter. Jeder deutsche Kleinstaat erfindet neue verschärfte oder gelockerte Regeln. Hier medizinische, da nur FFP2-Masken. Und dann geht es jetzt richtig mit dem Impfen los. Oder, Moment mal, doch noch nicht so richtig? AstraZeneca nicht für Frauen, nicht für ältere Frauen. Achso, jetzt nicht für jüngere Frauen, jetzt gar nicht mehr. Ab morgen dann für alle über 60, auch für Frauen. Und ab April dann wieder für alle, aber, und das ist revolutionär, mit längerem Aufklärungsgespräch. Und da das Image so schlecht ist, wird AstraZeneca jetzt einfach umbenannt. Das heißt ab sofort Vaxzevria. Na, dann ist ja alles gut. Ginge es nicht um die Gesundheit und die wirtschaftliche Zukunft eines ganzen Volkes, könnte man das, was Merkels Clownstruppe da im Kanzleramt aufführt, lustig finden. So allerdings müssen inzwischen viele aufpassen, nicht in eine Depression zu rutschen. Ohne Urlaub, ohne familiäre Kontakte zu Ostern, oft ohne die Möglichkeit, einen Gottesdienst zu besuchen. Dagegen hilft für die AfD nur eines: raus zu den Menschen, Flagge zeigen, Infostände machen. Gerade jetzt. Wie das gut gelingen kann, macht gerade der Landesverband NRW der AfD vor. Rüdiger Lukassen, der Landesvorsitzende, ist jetzt bei uns in 7 Tage Deutschland. Bleiben Sie zu Hause, vermeiden Sie Kontakte, Ausgangssperre. So dröhnt es fast Tag und Nacht in Radio und Fernsehen. Doch so funktioniert Politik nicht. Politik muss raus. Politik braucht den Kontakt mit den Menschen bei aller Vorsicht. Und Politik will und muss wahrgenommen werden. Deshalb setzt die AfD, wo immer das sicher machbar ist, auf Präsenz. Präsenzparteitage statt online und Infostände, auch wenn die, wie beispielsweise in Brandenburg, erst vor dem Verwaltungsgericht erstritten werden müssen. Politik muss raus, hat sich am vergangenen Wochenende auch die AfD in Nordrhein-Westfalen gedacht. Der Landesvorsitzende Rüdiger Lukassen ist jetzt bei uns. Hallo Herr Lukassen, wie sah Ihre Aktion am Wochenende denn aus?
Also wir sind in Dortmund mit 7, 8, 9 Leuten auf die Straße gegangen, haben Flyer in Haushalten verteilt und haben dann auch noch einen Banner über eine Autobahnbrücke mit dem Titel Regierungshandeln kontrollieren aufgehängt. Das hat zu einem positiven Konzert geführt.
Was war denn so der elementare Gedanke, der hinter dieser Aktion stand?
Also einmal war natürlich auf Corona und vor allen Dingen die gesamten Maßnahmen der Regierungshandelnden im Zusammenhang mit Corona gemünzt. Und wir haben einen Flyer verteilt, Gründe gegen den Lockdown, weil er eben das öffentliche Leben lähmt, weil er zu sozialen Verwerfungen führt und zu psychologischen Schäden bei Kindern, mal ganz unabhängig von den wirtschaftlichen Schäden, die daraus entstehen. Und der zweite wesentliche Grund aber für uns als und für mich natürlich als Landessprecher unseres Landesverbands NRW war es den Kreisverbänden, wir haben 54 Kreisverbände in NRW, ein Signal zu geben, Aktionstage zu veranstalten, über Ostern und darüber hinaus in den jeweiligen Kreisen auf die Straße zu gehen, an die Haushalte zu gehen und Präsenz zu zeigen. Ganz, ganz wichtig für uns als doch immer noch junge, auch Bewegungspartei, Präsenz zu zeigen. Das ist unser großer Vorteil und den müssen wir nutzen.
War das auch zu verstehen als direkte Reaktion auf die neueste Verbotsorgie von Merkel und dieser undefinierten Ministerpräsidentenrunde, die ja erst einen Ruhetag verordnen wollte und dann mal wieder an sich selbst massiv gescheitert ist und ihrem eigenen fehlgeleiteten Corona-Aktionismus?
Der Aktionismus der letzten Monate war schon schlimm genug. Mit diesen Entscheidungen letzten Montag machen sie es nur noch schlimmer. Wenn dann noch hinzukommt, dass Laschet gestern Abend in einem Interview sagt, ja, wir haben überlegt, auch den grünen Donnerstag oder den Ostersonnabend zu einem Feiertag zu ernennen. Da kann man mal sehen, wie weit entfernt diese Politiker von der Realität sind. Mal ganz unabhängig davon, dass Feiertage gesetzlich entsprechend aufgestellt werden müssen. Sie heißen nicht umsonst gesetzliche Feiertage. Ist das eine Bevormundung unserer Bevölkerung, sondersgleichen und verschlimmert nur noch die Situation. Ja, genau dagegen wollen wir auch halten.
Was entgegnen Sie denn Zeitgenossen, die das unverantwortlich finden, dass man sich gerade in der herrschenden Corona-Hysterie als Partei eben nicht versteckt, sondern nach draußen geht?
Nun wissen Sie, es ist ja so, dass wir gar nicht das Virus leugnen oder auch eine epidemische Lage leugnen. Also entsprechend können wir uns natürlich auch nach Hygieneregeln dort, wo es erforderlich ist, also sektoral, diese Hygieneregeln auch einhalten. Das heißt aber noch lange nicht, dass sich jeder zu Hause verschließen muss. Nein, Politik gehört auf die Straße. Nicht nur, weil es unser Grundgesetz sagt, Artikel 21, die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Es ist selbstverständlich in einer Demokratie, ich muss ja dieses griechische Wort gar nicht ableiten. Es ist selbstverständlich, dass wir unsere Botschaft an das Volk bringen müssen und aber auch die Botschaften des Volkes aufnehmen müssen, um sie in unsere Politik umzusetzen. Das gehört und geht nur in entsprechender, unter Corona-Bedingungen, entsprechendem Kontakt mit der Bevölkerung.
Rüdiger Lukassen war das, Chef der AfD in Nordrhein-Westfalen. Er meint, der Kontakt zum Bürger ist unverzichtbar, auch wenn der in Zeiten von Corona nicht ganz so nah wie sonst sein kann. Sein Landesverband geht raus, zeigt Flagge und klärt auf über das Politikversagen der Altparteien und die Wege aus der Krise, wie sie die AfD aufzeigt. Dankeschön für die Informationen hier in 7 Tage Deutschland. Dankeschön, Rüdiger Lukassen.
Danke, Herr Fehl.
Wir haben eben schon gesprochen über die irrsinnigen Schulden, die die kopflose Merkel-Politik verursacht. Für Deutschland und für ganz Europa. Das vermeintliche und nur sogenannte Corona-Hilfspaket hat offiziell einen Umfang von 750 Milliarden Euro. Inoffiziell ist die Rede von 850 Milliarden, finanziert über Anleihen, über Schulden. Und so sollte das entsprechende Gesetz mal schnell durch den Bundestag gepeitscht werden. Mit nur einer halben Stunde Zeit für die Diskussion wollen die Altparteien aus der EU einen Superstaat mit eigenem Budget und viel weitreichender der Berechtigung, Schulden aufzunehmen, machen. Albrecht Glaser ist der Finanzexperte der AfD-Bundestagsfraktion.
Ich will das epochal unterstreichen durch zwei Zitate. Leihen mir also die Autorität eines sehr renommierten Professors. Und zwar ist das dieser Europarechtler, Öffentlichrechtler aus Bonn, Herdegen, sagt, wir stehen vor der größten Weichenstellung in der Geschichte der Europäischen Union seit Einführung des Euro. Es ist gleichzeitig auch die teuerste Veränderung und es ist gleichzeitig auch der größte Bruch vertraglicher Verpflichtungen. Zitat Ende.
Einige werden sich erinnern, mit dem Versprechen, nie für die Schulden der anderen EU-Staaten aufkommen zu müssen, war Deutschland einst in die EU gelockt worden und nicht nur Deutschland. Und so wurde auch dem Volk immer wieder vorgespielt, dass EU und Währungsunion nur voller Chancen und ohne jede Risiken wären. Der haushaltspolitische Sprecher der AfD im Bundestag, Peter Böhringer.
Herr Kohl hat Stein und Bein geschworen, dass genau das nicht passiert ist. Ist jetzt offiziell so. Das sind auch keine EU-Bonds durch die Hintertür, es sind EU-Bonds durch die Vordertür. EU-Anleihen, Verschuldung. Und das eröffnet der EU ein völlig neues Feld. Sie ist jetzt finanziert wie ein Staat, budgetiert wie ein Staat. Und ich prognostiziere, dass diese sogenannte Corona-Programm, das ja formell nur 3 Jahre investiert werden darf, bis 2026, in irgendeiner Weise auch eine Fortsetzung finden wird. Das ist aber heute noch Spekulation. Aber wenn einmal so viel Geld auf dem Tisch liegt, dann wird es irgendwann auch perpetuiert, auch wenn das BMF das gestern noch bestritten hat. Und die zweite Geschäftsgrundlage des Euro war natürlich keine Kreditfinanzierung und keine Haftungsgemeinschaft. Es steht aber im heutigen Gesetz, im Artikel 9, ganz klar drin, dass im Falle des Ausfalles eines Staates die anderen, das heißt in der Praxis in aller Regel Deutschland, diese Mittel übernehmen wird. Und wir reden von 750, beziehungsweise ich spreche ganz bewusst von 850 Milliarden. Das ist die Größenordnung des heutigen Programms.
Allerdings versucht die Merkel-GroKo es so aussehen zu lassen, als wäre das rechtmäßig. Doch das ist es nicht. Peter Böhringer spricht von einem regelrechten Skandal.
Es wird von einer begrenzten Einzelermächtigung gesprochen, was juristisch relevant ist, weil das Verfassungsgericht das immer wieder zur Grenze erklärt hat. Begrenzte Einzelermächtigung heißt zeitlich begrenzt und auch von der Größenordnung auf einen konkreten Zweck begrenzt. Das wird formal juristisch behauptet, nur Corona-Ausgaben und zeitlich begrenzt, wohlgemerkt mit Tilgung bis 2058. Das ist die Begrenzung, wie uns die Regierung hier weismachen will, wie der EU-Rat und die EU-Kommission uns hier weismachen will. Das ist ein schlechter Witz, es ist ein Dammbruch und wenn sowas geschieht, dann wird es auch immer wieder geschehen. Also das ist wirklich ein Skandal in vielerlei Hinsicht und es wird hier natürlich die Haushaltshoheit künftiger deutscher Bundestage tangiert. Auch das ist juristisch hochrelevant. Hier wird letzten Endes, und das steht im Lissabon-Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2009 ganz klar drin, ein unveräußerlicher Kernbestand unserer nationalen Souveränität aufgegeben. Das ist eben die Hoheit über Einnahmen und Ausgaben, die dieser Bundestag ja preisgibt.
Natürlich nimmt das die AfD so nicht hin. Gesetzesbruch, Verfassungsbruch durch die GroKo, die für den sogenannten Corona-Hilfsfonds der EU zwischen 750 und 850 Milliarden Euro freigibt. Das darf nicht sein, das würde Auswirkungen auf die Haushalte der nächsten 10 Bundestage mindestens 40 Jahre lang haben. Deshalb steht für die AfD fest, das entsprechende Gesetz, vergangene Woche schnell verabschiedet, darf nicht vom Bundespräsidenten unterschrieben werden. Deshalb klagt unsere Bundestagsfraktion noch einmal Albrecht Glaser.
Woher hat die Union überhaupt die Kompetenz? Was macht die da? Da sagt man, es gäbe einen Artikel 122 im AEUV und da würde drinstehen, dass man in Notlagen einem Staat helfen kann. Ja, das stimmt. Das ist aber erkennbar eine singuläre Aktion für einen Einzelstaat oder vielleicht auch eine Staatengruppe, die in irgendeiner Weise vom Meteoriteneinschlag oder von Tsunami oder von was immer betroffen seien. Aber eine Pandemie ist bekanntlich definitorisch etwas, was alle betrifft, nämlich auch ganz Europa. Also kann es keine Sonderbelastung von einzelnen Staaten geben. Ergo kann der 122 von seiner ganzen Leitidee gar nicht funktionieren. Und das Zweite ist in der Tat, dass das Konstrukt so raffiniert gemacht ist, dass man die Schulden auf EU-Konto aufnimmt und die Tilgung nachher über die Beiträge der Mitgliedstaaten, die sozusagen in späteren Jahren jährlich zu den Haushalten geleistet werden, dass man da die Schulden tilgt.
Das heißt allerdings nichts anderes als, die, die wenig zahlen, tilgen wenig. Die, die viel zahlen, tilgen viel. Und wer zahlt viel? Natürlich Deutschland. Wir tilgen die Schulden aller anderen. Fest steht, nur die AfD sagt Nein zur Fiskalunion und zu mindestens 750 Milliarden Euro vermeintlicher Corona-Schulden. Auweia. Hören Sie gleich, was passiert, wenn eine grüne Spitzenkandidatin gesteht, als Kind davon geträumt zu haben, Indianerhäuptling zu werden. Und hören Sie unseren Kommentar zu einer echten Seifenoper auf Steuerzahlerkosten. Im Mittelpunkt Safsan Cepli. In Berlin ist sie Staatssekretärin für irgendwas. Die Frau, die meint, das Wesen des Islams sei friedlich und die einen YouTuber verklagte, der sie als islamische Sprechpuppe und Quotenmigrantin der SPD bezeichnet hat. Diese Frau steckt mit Mann und Familie mittendrin in einem Sumpf aus Vorwürfen von Vorteilsnahme bis Unterschlagung. Spannende Geschichte. Gleich nach unseren Nachrichten aus den deutschen Ländern. Sachsen. Abschiebegefängnis leer trotz 14.000 Ausreisepflichtiger. Im vergangenen Jahr wurden in Sachsen nur 97 abgelehnte Asylbewerber aus Tunesien, Marokko und Algerien abgeschoben. 148 Abschiebeversuche scheiterten, weil die Wirtschaftsmigranten größtenteils untergetaucht waren. Gleichzeitig stand das extra gebaute Abschiebegefängnis mit einer Belegung von nur 9% fast durchgehend leer. Sebastian Wippel, innenpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Dresdner Landtag, sagte 7 Tage Deutschland:
In Sachen Sicherheit der Bürger und Bekämpfung von Asylmissbrauch versagt die CDU-Regierung auf ganzer Linie. Gerade aus den beliebten Urlaubsländern Tunesien und Marokko haben viele Kriminelle in Sachsen Asyl beantragt, die nun schleunigst in ihre Heimat abgeschoben werden müssten. Wenn aber das Abschiebegefängnis komplett leer steht, hat die Regierung offensichtlich kein Interesse, das Problem zu lösen. Zusätzlich ist es ein schwerer Fehler, ausreisepflichtige Ausländer umfassend mit Bargeld und Wohnungen zu versorgen. Bei diesem Luxus reist niemand freiwillig aus. Das belegen die über 14.000 ausreisepflichtigen Ausländer allein in Sachsen. Hier werden Milliarden an Steuergeldern verschleudert, die an anderen wichtigen Stellen im Freistaat fehlen.
NRW, Zahl der Ausländer erneut gestiegen. Im 11. Jahr in Folge meldet das Statistische Landesamt einen Anstieg der Zahl der Ausländer. Ende 2020 lebten demnach 2,75 Millionen Menschen ausländischer Staatsangehörigkeit in Nordrhein-Westfalen. Das ist ein Plus von 1,6%. Türken stellen mit knapp einer halben Million oder fast 18% weiterhin die mit Abstand größte Nationalitätengruppe, gefolgt von Syrern, Polen und Rumänen. Diesen Zahlen stehen zur selben Zeit etwa 74.000 Ausreisepflichtige gegenüber, deren Abschiebung durch eine sehr hohe Duldungsquote von über 80% verhindert wird. Und selbst von den vollziehbar Ausreisepflichtigen wird tatsächlich kaum jemand abgeschoben. Einreise nach und Aufenthalt in Deutschland brauchen klare Regeln. Insbesondere muss zwischen dauerhaftem Verbleib, zum Beispiel für Fachkräfte, und temporärem Schutz für tatsächliche Flüchtlinge unterschieden werden. Das fordert Gabriele Walger-Demolski. Sie ist die integrationspolitische Sprecherin der AfD-Fraktion in NRW. Mecklenburg-Vorpommern, realer Bautrend widerspricht Verbotsforderung der Grünen. Der Trend zu mehr Baugenehmigungen widerspricht klar der Forderung der Grünen, Einfamilienhäuser zu verbieten. Offensichtlich ist es der Wunsch von immer mehr Familien, ein Eigenheim zu besitzen. Die AfD-Fraktion im Schweriner Landtag fordert deshalb, diesen Wunsch durch Land und Kommunen zu unterstützen. Ein Weg wäre es, die Grunderwerbsteuer für Familien nicht zu erhöhen. Wenn diese Steuer im Gegenzug zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge steigen könnte, träfe das vor allem junge Familien, die sich den Traum vom eigenen Haus verwirklichen wollen. Bayern, grüne Agrarminister betreiben schleichende Enteignung der Landwirte. Nach zähen Verhandlungen haben sich die Agrarminister der Bundesländer auf eine neue Förderpolitik geeinigt. Diese soll sich zukünftig weniger an der Fläche orientieren, dafür mehr am Umweltschutz. Diese Neuausrichtung wurde insbesondere von den 8 Landwirtschaftsministern von den Grünen gefordert. Ein Viertel der Direktbeihilfen soll nun nicht an die Fläche geknüpft sein, sondern an die Umweltleistungen der Landwirte. Der Bauernverband beklagte bereits schmerzhafte Einschnitte, die den Strukturwandel weiter beschleunigen werden. Der agrarpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Ralf Stadler.
Das System der sogenannten gemeinsamen Agrarpolitik, GAP, wird wieder mal nur leicht korrigiert, ohne die fundamentalen Fehler wirklich anzugehen. Damit zeigt sich in den faulen Kompromiss ein deutlicher Grünstich, bedingt durch den Einfluss der grünen Agrarminister. Ein Viertel der EU-Direktzahlungen sollen in den Jahren 2023 bis 2027 für Ackerbrachen, Blühflächen, Altgrasstreifen, Agroforstsysteme und extensive Grünlandnutzung zur Verfügung stehen. Das bedeutet, weitere Flächen werden für die einheimische Nahrungsmittelproduktion verloren gehen. Wir machen uns damit mehr und mehr von Importen aus dem Ausland abhängig. Sollte es zu Versorgungsengpässen in der nahen Zukunft kommen, werden wir diese Entscheidungen bitter bereuen. Wie schnell dieser Fall eintreten kann, hat die jüngste Suez-Krise gezeigt. Spätestens dann wird auch der letzte Grüne begreifen, dass man von Brachflächen die Menschen nicht satt bekommt.
Stadler meint, vor allem den grünen Agrarministern ginge es offenbar nicht um die Unterstützung für bäuerliche Familienbetriebe, sondern um weitere Einkommenskürzungen. Er spricht von einer schleichenden Enteignung der Landwirte im Stil einer verkappten Bodenreform. Und wir bringen Sie noch auf den aktuellen Stand einer Meldung aus der vergangenen Woche. Der grüne Cem Özdemir hatte im ZDF behauptet, der AfD-Landesvorsitzende in Sachsen, Jörg Urban, wäre bei der Querdenken-Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen am 13. März in Dresden als Redner aufgetreten. Özdemir hat inzwischen eine Unterlassungserklärung unterschrieben und sich verpflichtet, diese Falschmeldung nicht mehr zu verbreiten. Urban dazu wörtlich: Sowohl den politischen Mitbewerbern als auch den öffentlich-rechtlichen Sendern scheint scheint kein Mittel zu schäbig zu sein, Hass und Hetze gegen die AfD zu verbreiten. Wir als AfD werden uns auch künftig gegen Falschbehauptungen, Unterstellungen und Lügen zur Wehr setzen. Das sind wir unseren Wählern schuldig. Und soweit unsere Nachrichten aus den deutschen Bundesländern für heute. Weitere Nachrichten, tagesaktuell, aus den Landesverbänden und den Landtagsfraktionen der AfD bekommen Sie im Internet auf unserer Seite afdkompakt.de. Die Altparteien plündern Deutschland aus. Ob die vielen Maskenaffären der Union, bei denen es auch schon mal um Millionenbeträge geht, bis hin zu Safsan Cepli von der SPD, fällt in den sozialen Medien immer mal wieder durch Kommentare mit zweifelhafter Sinnhaftigkeit auf. Sie ist Staatssekretärin in Berlin, ein schöner Versorgungsposten, zuständig für bürgerschaftliches Engagement und Internationales. Ihrem Mann wird vorgeworfen, eindeutig sittenwidrige Geschäfte mit einem Krankenhauskonzern gemacht zu haben. Da geht es um Patientenvermittlung. Erst bekam er ordentlich Geld und kurz darauf einen hohen Posten in just diesem Konzern und stellte gleich zwei Familienangehörige an. Die sollen Hunderttausende Euro von Patientenkonten auf ihre eigenen umgelenkt haben. Eine feine Familie. Diese Ceplis. Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Georg Pazderski, kommentiert.
Frau Safsan Cepli von der regierenden SPD ist Staatssekretärin des Berliner Senats für bürgerschaftliches Engagement und Internationales. Aufgrund der Geschäfte und Geschäftspraktiken ihrer Familie steht sie zurzeit massiv in der Kritik. Der Fall Cepli-Maruf scheint nach den zahlreichen Korruptionsfällen in der Union ein weiteres Beispiel dafür zu sein, wie sich die Altparteien und Familienclans versuchen, den Staat zur Beute zu machen. Nun zur Causa Cepli. Nizar Maruf, der Ehemann von Frau Cepli, war Geschäftsführer der Vivantes International. Diese war ein Tochterunternehmen des Vivantes-Konzerns. Haupteigentümer ist der Senat. Die Abteilung war dafür zuständig, schwerreiche Patienten aus den Öldiktaturen und Monarchien des Nahen Ostens nach Berlin zu bringen. Wie es scheint, ein sehr einträgliches Geschäft für Herrn Maruf, den Ehemann von Frau Cepli. So erhielt er für die Vermittlung von Patienten an den kommunalen Berliner Krankenhauskonzern Vivantes Provisionen, die laut einem Gerichtsurteil und Gutachten als sittenwidrig gelten. Damit nicht genug, versorgte er auch zwei Nichten seiner Frau, ebenfalls Mitglieder der Großfamilie Cepli-Maruf, mit überbezahlten Positionen bei Vivantes. Das Gehalt war jedoch den Cepli-Nichten anscheinend nicht hoch genug. Bei einer internen Revision wurde festgestellt, dass 100.000 Euro auf Patientenkonten fehlten, die sich die feinen Damen auf ihre Privatkonten überwiesen hatten. In der Folge wurden die beiden Nichten vom Vivantes-Konzern entlassen. Ob das Geld von Vivantes zurückgefordert wurde, ist nicht bekannt. Diese und andere überdotierte Stellen bei Vivantes International sorgten im Konzern mehrfach für kritische Stimmen und führten schließlich auch zur Auflösung der Sparte. Es bleibt die Frage, ob der Cepli-Maruf-Clan in weitere fragwürdige Geschäfte verwickelt ist. Eines kann ich Ihnen aber jetzt schon versprechen. Die Berliner AfD wird nicht locker lassen, bis alles ans Licht gekommen ist. Wir dulden nicht, dass die Altparteien oder Familienclans sich den Staat zur Beute machen. Und nicht vergessen, am 26.09. wird gewählt. Wenn Sie solche Zustände abstellen wollen, gibt es nur eine Wahl. Die AfD.
Die Meinung von Georg Pazderski, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus in Berlin. 7 Tage Deutschland. Sie hören den Wochenend-Podcast der AfD aus Berlin. Deutschlands Verbotspartei Nummer 1, die Grünen, hatten ja gerade einen internen Skandal zu verkraften. Bettina Jarasch, Spitzenkandidatin in Berlin und ganz nebenbei bemerkt Gattin eines hohen öffentlich-rechtlichen TV-Chefs, sie gestand am Rednerpult, dass sie als Kind gerne Indianerhäuptling geworden wäre. Erst betretenes Schweigen, dann der Sturm der Entrüstung. Hat sie wirklich Indianer gesagt? Wie rassistisch ist das denn? Und nicht mal gegendert. Indianer, Häuptling. Doppeltes generisches Maskulinum. Wie kann sie nur? Die grüne Jarasch hätte das fast die Spitzenkandidatur gekostet bei der AfD. Und bei vielen auch noch normalen Menschen löst solch Unfug nur Kopfschütteln aus. Joachim Paul, Mitglied des AfD-Bundesvorstandes, ist einer davon. Schönen guten Tag, Herr Paul.
Guten Tag nach Berlin.
Frau Jarasch ist ja dann zurückgerudert, hat sich wortreich entschuldigt. Sie sprach von unreflektierten Kindheitserinnerungen. Wie bewerten Sie Ihr Verhalten und den ganzen vermeintlichen Skandal?
Ja, man sieht, dass die Grünen in einem ideologischen Tunnel stecken. Man nennt das Ganze, was wir dort erlebt haben, auch diese Selbstkritik. Das ist eigentlich Identitätspolitik, die sich von der Lebenswirklichkeit der Menschen völlig entfernt hat. Es gibt überhaupt keinen Grund, nicht von Indianern oder Indianerhäuptlingen zu sprechen und sogar Kinderwünsche zu politisieren und sozusagen Diskriminierungsvorstellungen als vermeintliche oder tatsächliche Diskriminierung auch noch im Kinderzimmer zu vermuten. Das zeigt, dass diese Partei völlig abgehoben ist und sie ist regelrecht gefährlich, denn mit dieser Art Identitätspolitik vergiftet sie die gesellschaftliche Situation und hetzt Menschen gegeneinander auf. Von daher müssen wir ein klares Stoppschild aufstellen.
Die Grünen tragen ja Ideologie, tragen Politisierung bis hinein ins Kinderzimmer. Wie sehen Sie, wie sieht die AfD das? Als Indianer zum Fasching, Indianerhäuptling als Traumberuf. Sowas muss Kindern doch zugestanden werden, oder?
Ja, natürlich, gerade in Deutschland. Wir haben eine reichhaltige Kultur, Popkultur, in denen Indianer eine ganz große Rolle spielen. Ich denke nur, ich verweise nur auf die literarischen Werke von Karl May. Das sind Werke der Weltliteratur. Auch wenn Karl May vieles fantasiert hat, herbeifantasiert hat und fiktional geschrieben hat, sind es Kulturgüter, die viele Generationen bewegt haben. Und es ist ja auch so, dass sein Indianerbild nicht rundweg negativ ist, sondern eher positiv. Genauso denken Sie an die Winnetou-Filme. Da haben sich ganze Generationen, ganze Familien sozusagen am Fernsehlagerfeuer versammelt und haben sich diese Filme angeschaut und sind dadurch sehr, sehr bewegt worden. Das sind ganz schöne Erinnerungen, die ganze Generationen mit sich tragen. Es gibt überhaupt keinen Grund, das unter Generalverdacht zu stellen. Und man muss einfach auch sagen, die Deutschen zum Beispiel in Texas, in Fredericksburg, die haben mit den Comanchen 1847 einen Friedensvertrag geschlossen, also die deutschen Einwanderer, der niemals gebrochen worden ist. Das heißt also, man kann sehr wohl sich als deutscher Patriot empfinden und von Indianern, von Indianerhäuptlingen zu sprechen. Und dass Kinder Indianerhäuptlinge werden wollen, das zeigt eigentlich, dass eine gewisse Nähe zwischen diesen beiden Kulturen doch hergestellt worden ist durch Film und Literatur. Und auch jüngst verweise noch mal auf einen Film, Neues aus aller Welt mit Tom Hanks und der Helena Zengel, einer deutschen Schauspielerin, einer sehr jungen deutschen Schauspielerin. Hier wird die Geschichte erzählt, dass ein Kind deutscher Einwanderer sozusagen von den Kiowa geraubt wird und unter den Indianern aufwächst. Und der Film geht sehr, sehr differenziert mit den Indianern um und mit den Konflikten, die sie mit Weißen haben. Sie sind natürlich Opfer der Einwanderung, das muss man einfach feststellen. Da sind sehr große Verluste, mussten sie erleiden. Aber um die Sache rund zu machen, es gibt überhaupt keinen Grund, diese Begriffe Indianer oder Indianerhäuptling nicht zu nutzen. Und man kann sich, wenn man sie nutzt, also wenn Kinder Indianerhäuptlinge werden wollen, dann steht das einer kritischen Aufarbeitung, einer kritischen Hinterfragung unseres Indianerbildes und der Bewusstmachung, dass eben diese eine sehr schwere Geschichte haben und auch sehr viele Verluste erlitten haben, überhaupt nicht entgegen. Im Gegenteil. Es ist eigentlich eine sehr gute Grundlage, die uns eigentlich in gewisser Hinsicht auch stolz machen sollte.
Sie sagen also, wenn jemand Indianer Indianer nennt, dann kann der sich mit deren Situation als indigenes Volk genauso vorurteilsfrei auseinandersetzen wie jemand, der, wie Grüne zum Beispiel, dafür unsere deutsche Sprache verbiegen muss.
Ja, natürlich. Ich glaube sogar, dass eben durch Film und Literatur eine besondere Nähe hergestellt worden ist, also ein besonderes Bewusstsein für diese Völker. Das ist meines Erachtens eine sehr gute Grundlage, auch sich kritisch damit auseinanderzusetzen. Es ist natürlich klar, dass Literaten wie Karl May im Prinzip das alles fiktional beschrieben haben. Aber es ist eben Teil der deutschen Popkultur gewesen. Davon ausgehend lässt sich meines Erachtens viel besser sich mit den Problemen und mit der jetzigen Situation der indigenen Völker in Nordamerika beschäftigen, als eben ohne diese Grundlage.
Das scheint ein guter Weg zu sein, damit unsere Kinder dann auch morgen noch ohne grün-ideologische Gängelung ihrer Fantasie wirklich freien Lauf lassen können. Entscheiden Sie sich bitte für die Freiheit, entscheiden Sie sich für die AfD und bloß nicht für noch mehr Verbote und Sprechverbiegungen der Grünen. Dankeschön an diesem Punkt an Joachim Paul, Mitglied unseres Bundesvorstandes.
Vielen, vielen Dank.
7 Tage Deutschland, der Wochenendpodcast der AfD, heute schon am Gründonnerstag. Das Osterfest steht bevor und wir wollen heute hier im Podcast über dessen Bedeutung reden. Denn Ostern ist so viel mehr als Schokohasen und bunte Eier im Garten suchen. Über die religiöse Bedeutung und die Hintergründe sprechen wir jetzt mit Joachim Kuss, Mitglied des EU-Parlamentes, des AfD-Bundesvorstandes und Bundesvorsitzender der Christen in der AfD. Herr Kuss, danke, dass Sie Zeit für uns haben und Ihnen einen guten Tag.
Ja, gerne. Mache ich gerne und auch Ihnen einen schönen Tag.
Herr Kuss, was wird denn an Ostern genau gefeiert und warum gilt das Osterfest als das höchste Fest des Christentums?
Wir feiern an Ostern die Auferstehung Jesu Christi. Und das ist deshalb das größte Fest der Christenheit, weil es die zentrale Botschaft des christlichen Glaubens beinhaltet. Ein Fremder stirbt für fremde Schuld. Und er befreit dadurch andere und er bleibt aber nicht im Tod, sondern er steht auf, er wird auferweckt und er lebt und er bringt eine Botschaft der Freude und des Friedens mit sich. Und das ist etwas, was die Christen von jeher immer gefeiert haben. Und mit diesem Fest von Ostern werden im Grunde genommen auch drei verschiedene Feste aus dem jüdischen Festkalender quasi erfüllt, nämlich das Pessachfest, das ja dieses Lamm zeigt, das stirbt und dessen Blut an die Türpfosten und an die Oberschwelle gestrichen wird. Und dann wird der Erstgeborene in Israel damals beim Auszug aus Ägypten wird verschont vor dem Würgengel. Das zweite Fest ist das sogenannte Fest der des großen Versöhnungstages. Das wird heute als Yom Kippur gefeiert in Israel. Dort werden zwei Ziegenböcke dort geopfert und einer, der trägt die Schuld sozusagen auf seinem Kopf in die Wüste, wird in die Wüste geschickt, der andere wird geschlachtet und sein Blut wird im Allerheiligsten wird es gesprengt. Das spricht von dieser Versöhnung, von dem, dass eben fremdes Blut für einen anderen eine ewige Versöhnung schafft und diejenigen, die Israeliten, konnten dann eben ein Jahr lang gewissermaßen frei ausgehen bis zum nächsten Yom Kippur. In Ostern wird das alles erfüllt und es gibt ein einmaliges Opfer, was für alle Zeiten und für immer gültig ist. Und das dritte große Fest, das die Israeliten feierten, war das sogenannte Laubhüttenfest. Das ist Sukkot. Und bei diesem Fest ist 7 Tage lang ein Freudenfest angesagt. Und genau diese Freude, diese Osterfreude, die haben wir quasi auch in unserem Osterfest. Also alles zusammen, Pessach, Yom Kippur und auch Sukkot werden zusammen an Ostern gefeiert. Und die Christen haben das auch zum Ausdruck gebracht in ihren Glaubensbekenntnissen. Denn mittendrin in den Glaubensbekenntnissen, vor allem im apostolischen Glaubensbekenntnis, steht eben dann drin, dass er eben gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, dann hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Das steht sozusagen mittendrin in dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Und deshalb zeigt es, die Christen haben das immer so verstanden, Ostern ist das zentrale Fest der Freude, und weil es die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten feiert.
Schauen wir, Herr Kuss, ganz kurz auf den aktuellen politischen Bezug. Regierungssprecher Seibert, Ministerpräsident Söder in Bayern wurden auf Twitter von Christen hart kritisiert, dass sie in Erklärungen zum zurückgezogenen Osterlockdown den Karsamstag als Ostersamstag bezeichnet haben. Warum, erklären Sie uns das doch bitte, warum ist diese Bezeichnung so falsch?
Wenige wissen heute, dass ja schon bereits am Aschermittwoch beginnt ja die 40-tägige Fastenzeit. Die Karwoche endet am Samstag mit dem letzten Tag, wo Christus noch im Grabe ist. Und in der Osternacht dann wartet man dann in einer dunklen Kirche auf diese Ereignisse, die dann kommen. Und mit dem frühen Morgen beginnt dann sozusagen die Osterfreude, weil dann die Auferstehung kommt. Dann kommt eben der Stein vor der Gruft weggewälzt. Christus ist auferstanden und die Freude tritt ein und Ostern wird gefeiert. Ich halte aber jetzt ganz ehrlich diesen Lapsus, als Ostersamstag zu bezeichnen, nicht jetzt für eine lästliche Sünde. Also mir wäre es manchmal lieber, die Regierung, die ja jetzt über kirchliche Fragen ja sicher nicht so gut Bescheid weiß, das gibt ja auch die Trennung von Kirche und Staat, das ist ja auch gut so, aber mir wäre es lieber, sie würde Begriffe wie Ehe und Familie sauber definieren und nicht wie heute völlig beliebig machen und da ganz andere Bedeutungen hineinlegen. Das wäre mir wichtiger, als ob Sie jetzt Ostersamstag oder Karsamstag sagen, ganz ehrlich. Das sehe ich nicht so ganz so problematisch.
Herr Kuhs, ja. Gibt es denn Unterschiede bei den Osterfeierlichkeiten zwischen Katholiken, Protestanten, Orthodoxen oder auch der anglikanischen Kirche, der Sie ja angehören?
Ja, natürlich gibt es da in der Gestaltung der Osterfeierlichkeiten natürlich große Unterschiede, die aber im Grunde genommen keinen Unterschied machen bezüglich des Inhaltes, was sie feiern. Also der Inhalt dieser Feiern ist alle überall gleich. Das halte ich auch für sehr, sehr wichtig. Aber die einzelne Ausgestaltung der Abläufe der Liturgie ist natürlich schon geprägt durch die einzelnen liturgischen Prägungen. Das am stärksten ist das bei den Orthodoxen, denke ich, ausgeprägt, wo eine unglaublich reiche Symbolik dahinter steckt. Ich habe selbst so einen Gottesdienst noch nicht erlebt, aber ich würde das gerne auch mal erleben, dieser Spannungsbogen von dieser tiefsten Grabesnacht gewissermaßen, wenn dann langsam eben das Licht kommt und die Gläubigen sonst quasi in einen Jubel ausbrechen und sagen, Christus ist wahrhaftig auferstanden und dann ihrer Freude auch Ausdruck geben, indem sie sich dann in den Armen liegen, indem sie sich küssen, indem sie alle diese Dinge tun, die heute verboten sind. Und da sehe ich die zweite Problematik hier in diesem ganzen Geschehen, auch was die Feierlichkeiten angeht. Leider findet auch dieses Jahr zum zweiten Mal in der gesamten Christenheit, in der Geschichte, keine richtigen Osterfeierlichkeiten mehr statt. Und das ist ein großer, großer Fehler. Ich würde sagen sogar, das ist eine Sünde, dass man auf diese Dinge verzichtet. Denn gerade das Osterfest, diese Osterfreude, darf man nicht begrenzen, darf man nicht beschränken. Sie kann auch nicht beschränkt werden letztendlich. Man muss mit allen Sinnen, also muss man schmecken und riechen und fühlen und man muss hören und auch mit dem Mund sagen, was man will. Man muss laut singen. Und das geht wirklich nicht mit Masken und mit geschlossenen Kirchen. Das geht auf keinen Fall. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir wieder hindurchdringen zu der wahren Botschaft von Ostern. Christus ist wahrhaftig auferstanden. Er lebt, er schenkt uns Freude. Und diese Freude sollte man sehen und die sollte man auch hören. Und deshalb bin ich auch sehr dankbar, dass wir an Ostern auch Familie haben, eine große Familie auch haben. Und wir feiern gemeinsam in der Familie mit lautem Singen die Auferstehung unseres Erlösers. Und ich glaube, das kann uns niemand verwehren. Und das ist etwas, was ich allen Christen auch jetzt wünsche, dass sie in diesem Jahr auch Ostern wirklich erleben als ein Freudenfest.
Und dem ist tatsächlich nichts mehr hinzuzufügen. Auch wir vom AfD-Podcast, wir von 7 Tage Deutschland wünschen Ihnen allen jetzt ein schönes Osterfest. Und wir danken sehr Joachim Kuhs, Mitglied im AfD-Bundesvorstand und der Bundesvorsitzende der Christen in der AfD, für diese Einblicke kurz vor dem Osterfest. Herzlichen Dank, Herr Kuhs.
Herzlich gerne und Gottes Segen allen.
In diesem Sinne, Ihnen allen frohe Ostern. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche zu einer neuen Ausgabe von 7 Tage Deutschland. Am Mikrofon war Detlef Friehe.